Entweder ich gehe als Hochseilartistin auf die Bühne, dann singe ich aber nicht. Oder ich singe, aber dann trage ich diese Schuhe nicht.
Hast du mal in einem Liederabend einfach ein Jodel danach gesungen?
Nein, aber ich versuche in fast jeder Inszenierung es einzubauen, heimlich. Währenddessen an alles gedacht. Ich habe dann in der Pause, und das ist ja in der Matthäus Passion, also nach der Pause fängt man ja als Alt sofort wieder an zu singen. Ja. Und ich habe in der Pause gedacht, boah, du musst dich jetzt mehr konzentrieren. Ja. Jetzt kommt noch Erbarme dich, Arie, und alles Mögliche.
Dann kommt eins nach dem anderen.
Dann kommt eins nach dem anderen. Ich habe wirklich in der Garderobe mir selber eine gescheuert. Also das musste ich tatsächlich auch neu lernen, nach dem Fachwechsel, sich davon nicht wahnsinnig machen zu lassen und denke, oh, ich muss jetzt noch lauter und ich muss jetzt noch lauter.
Ja.
Oder eben auch von direktem Umfeld irgendwie sich da beeinflussen zu lassen, sondern eben darauf zu vertrauen, dass die Stimme trägt und eher da loszulassen.
Herzlich willkommen bei Klassik Doppio. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Ineas Humm. Und mir gegenüber sitzt eine Kollegin, eine Freundin, die ich seit enorm vielen Jahren bewundere. Wir kennen uns noch nicht so lange, seit circa 2 Jahren. Es ist Anna Lucia Richter, eine der interessantesten und meistgefragtesten Sängerinnen unserer Zeit. Und ich glaube, sie mag auch ganz gerne Kaffee. Herzlich willkommen bei meinem Podcast.
Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
Wir sind ja gerade in Berlin. Was führt dich eigentlich heute nach Berlin?
Ich habe 2 sehr spannende Tage hinter mir hier in Berlin. Ich hatte einen halben, dreiviertel Liederabend im Musikwissenschaftlichen Institut bei der Philharmonie hier in Berlin, wo wir quasi einen historischen Liederabend von Amalie Joachim, einer der größten Sängerinnen der Brahmszeit, nachgestellt haben. Und das war im Rahmen eines Vortragwochenendes der dortigen Musikwissenschaftler über Interpretation und Stilistik zu Brahms Zeiten. Das war unglaublich spannend.
Magst du Johannes Brahms?
Was für eine Frage. Gibt es Menschen? Doch, es gibt Menschen, die Brahms nicht mögen. Ich kenne sogar einen ganz berühmten, dessen Namen ich jetzt gar nicht sagen will.
Also er wird hier nicht eingeladen.
Einen tollen Kollegen von uns, einen sehr intellektuellen Menschen, der Brahms nicht mag. Aber also ich liebe Brahms.
Hast du ein Lieblingslied von Brahms?
Das ist so schwer. Also ich singe unglaublich gern die Feldeinsamkeit. Mm. Das ist ein Traum. Aber auch die Saffische Ode finde ich unglaublich
wunderbar.
Schön. Und vielleicht eins, was nicht so oft kommt, das ist der Sommerabend.
Das habe ich gar nicht im Ohr.
Dämmernd liegt der Sommerabend. Oh. Und die letzte Strophe, da übernimmt so ein bisschen das Klavier die Führung. Das klingt immer wie so ein Cello-Solo. Ah, zum Abtauchen schön.
Wir sind ja beides mittlere Stimmen. Ich finde, Brahms gehört, die Lieder zumindest, gehören den mittleren Stimmen, oder?
Absolut, ja. Deswegen war es auch tatsächlich das Erste, was ich aufgenommen habe als Mezzosopran.
Ja, stimmt.
Ich meine, da braucht man fast nichts transponieren, wie herrlich.
Also mein Lieblingslied von Brahms ist Ach, wende diesen Blick. Das ist ein Daumergedicht.
Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesungen.
Ach, wende diesen Blick, wende dies Angesicht. Das ist, gibt es eine Aufnahme mit Grace Bunbury aus Salzburg und die singt das richtig, ne, Darling? Ja. Also das ist wunderbar. Nee, ich liebe auch deine Brahms-CDs. An die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts eine große Empfehlung mit Amiel Buschakewitz.
Genau.
Richtig?
Richtig. Ja. Nein, das ist wirklich für die mittleren Stimmen einfach zum Baden schön.
Ja,
das ist alles Mittellage. Auch, ich meine, Bratsche hat er ja auch geliebt mit Josef Joachim. Also irgendwie dieses mittlere Register hatte es ihm angetan.
Richtig. Wir sind hier ja bei Klassik Doppio, der Podcast mit Musik, Gespräch und Kaffee. Du siehst hinter mir die schöne Kaffeemaschine.
Perfekt poliert, meine Güte. Damit man es im Radio auch so richtig schön hört.
Das ist eine Aufgabe. Diese Maschine zu putzen ist nicht zu unterschätzen tatsächlich.
Und, das glaube ich.
Mein lieber Mann macht das immer.
Oh, ja. Das muss Liebe sein.
Er ist der Dauergast in diesem Podcast, weil ich ihn immer erwähne.
Wie oft muss er die putzen?
Also die putzt man schon so, ich würde sagen, alle 2 Tage.
Boah.
Sehr aufwendig. So eine Kaffeemaschine ist aufwendig. Man muss Wasser geben, man muss sie putzen, man muss sie
richtig... Wächst die sonst nicht ohne Wasser? Oder gibt es nur Espresso, weil die sonst nicht wächst? Oder?
Ja, die wächst nicht. Wer siehst, die wird immer größer. Ja. Ich möchte dir also heute, wie allen meinen Gästen, hier Kaffee anbieten. Und daher frage ich dich, was möchtest du heute trinken?
Also wir haben ja Nachmittag, also bin ich schon ganz ketzerisch, weil ich möchte gerne trotzdem einen Cappuccino haben. Es geht ja gar nicht.
Wir sagen es niemandem in Italien.
Obwohl ich auch gehört habe, dass es eigentlich doch nicht stimmt, diese Regel, dass das so eine Touristenregel ist.
Ich finde das auch eine blöde Regel. Also man trinkt doch dann, wenn man möchte, Kaffee,
ja,
oder?
Ich glaube, das ist unter Kaffeespezialisten wie auch unter Weinspezialisten. Diese ganzen Regeln sind letztlich hinfällig, wenn es schmeckt.
Genau. Also,
also von daher gerne ein Klischee-Cappuccino mit Klischee-Kuhmilch.
Kuhmilch, wunderbar.
Und minimal Zucker.
Minimal Zucker natürlich, ja, also. Das organisiere ich dir. Sehr gut. So.
Bist du dann auch schon in der Latte-Art ausgebildet und kannst irgendwelche Muster und
oh
so?
Oh Gott. Ich habe so einen Kurs gemacht und da, also ich bin so unbegabt und sowas.
Dankeschön. Siehst du mal, es ist doch, also je nachdem, wie man es hält, entweder ein Herz ohne Spitze oder...
es ist ein... Das ist kein Herz. Das ist
mit viel Vorstellungskraft. Kein Herz. Aber es gibt doch auch die Nicke de Saint-Fall-Herzen. Weißt du, so diese...
Genau.
Ja. Also, Zucker war
ein
das.
Ein bisschen doch. Zucker, wenn du hast, wäre noch toll. Sehr gut, dankeschön.
Cheers.
Cheers, mein Lieber.
Was ist eigentlich deine Lieblingsuhrzeit zu singen? Bist du eine Morgensängerin?
Nee, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also gut, vielleicht ändert sich das, wenn man 3 oder mehr Kinder hat. Und
weil man dann morgens übt? Oder?
Weil man gewöhnt ist, sowieso immer müde zu sein.
Also.
Und immer das Gefühl hat, die Stimme will nicht. Und dann ist auch schon wurscht.
Ich habe, also das habe ich auch schon jetzt in der Folge mit Gabriela Scherrer drüber gesprochen, dass Kollegen, die Kinder haben, sind immer bei Projekten total entspannt, weil sie sagen, oh, ich kann ausschlafen und so. Wir haben ja beide keine Kinder, deshalb wir. Bist du dann viel müde trotzdem oder?
Ich bin trotzdem viel müde, also müde in meiner Definition.
Ja.
Auch da glaube ich, Eltern empfinden das dann als ausgeschlafen. aber ja, also wenn es geht, singe ich am liebsten erst ab nachmittags.
Mhm.
Also irgendwie alles ab 15 Uhr ist wunderbar.
Ja.
Aber natürlich geht es auch früher, das ist dann eine Frage des Aufstehens.
Ich habe jetzt begonnen, immer morgens zu üben, dann habe ich es nämlich hinter mir. Da habe ich den Nachmittag frei für schöne Sachen.
Verstehe ich, ja.
Und ich glaube auch, meine Nachbarn hier im Haus atmen dann alle auf, wenn es vorbei ist.
Das ist immer dieses Thema mit den Nachbarn. Ich bin diese Woche umgezogen
und
muss das noch erkunden, wie das jetzt dann ist. Aber war jetzt schon ganz erleichtert, weil ich meinem Nachbarn jetzt begegnet bin und er trug zwei dicke Bücher unterm Arm. Der hat nämlich ein Bücherantiquariat.
Ah.
Und diese Bücher waren Musikgeschichte. Und
dann
dachte ich,
tschakka. Aber denkst du, es ist schwierig als Musiker eine Wohnung zu finden mit lärmempfindlichen Nachbarn?
Oh, ja,
ja, oder? Ich finde das auch.
Also ich habe es auch die letzten Male bei Wohnungsbesichtigungen einfach immer entweder verschwiegen oder behauptet, dass ich sowieso nie zu Hause übe. Ich meine, es ist ein Kernwahrheit an dieser Aussage, weil ich sowieso so viel weg bin und dementsprechend ja auch wochenlang kein Übellärm zu hören ist.
Ja.
Und jetzt habe ich tatsächlich auch noch 10 Minuten entfernt von meiner Wohnung ein Studio. Wenn ich länger probe übe, kann ich das da machen. Aber ich finde es halt auch manchmal schön, einfach so vor sich hinzuschlurfen und dann zu entscheiden, jetzt singe ich mal und dann direkt loszulegen und nicht erst noch irgendwie rauszumüssen. Von daher, ich habe schon vor, dort auch mal eine Stunde, anderthalb Stunden zu singen. Ich bin gespannt.
Musstest du das üben lernen? Weil es ist ja, also ich habe lange auch ein Instrument gespielt. Hast du auch mal lange Zeit ein Instrument gespielt?
Ja, also ich habe mit Geige angefangen, mit 4 wurde sofort für untalentiert erklärt von meinem lieben Herrn Vater.
Genau, du kommst aus einer Musikerfamilie. Ja, ja.
Und dann Klavier und dann tatsächlich auch noch Fagott. Und das ist natürlich auch irgendwie was völlig anderes als singen dann.
Genau, aber singen üben ist nämlich nicht einfach. Ich weiß noch, am Anfang des Studiums dachte ich, wenn ich mehr übe, kommt der hohe Ton besser.
Ja.
Aber es ist halt gar nicht so,
nein,
weil du kannst es dann 10-mal falsch machen und du schadest
dann
dir
singst
damit.
Du es dir auch noch falsch in die Muskulatur.
Genau.
Ja.
Das ist ja bei uns. Die Muskulatur merkt sich eben alles.
Genau. Ja.
Jedes schlechte Erlebnis, was du mal hast.
Genau.
Irgendwie ist.
Das ist furchtbar. Also ja, ich musste üben, auch lernen, vor allem die Reflexion dahinter. Also eben das gar nicht der Großteil des Übens wirklich Stimme nutzen ist, sondern zu hinterfragen, was habe ich da gerade gemacht, warum hat das jetzt vielleicht nicht funktioniert, wie kann ich es anders machen, so das Denken dazwischen und nicht das einfach, ach nochmal und nochmal und nochmal, weil davon alleine wird es natürlich nicht besser.
Ja.
Und ich weiß, dass ich noch als Studentin üben gar nicht mochte, also ich habe mich halt dazu gezwungen, weil es sein musste und halt auch Töne lernen, einfach neue Stücke, aber mittlerweile genieße ich das so. Also alleine das Einsingen oder so die Technikübungen, die ich mache, das ist für mich Meditation. Das bringt mich so zur Ruhe. Und so meine Schüler, wenn ich jetzt manchmal mit denen arbeite, die schimpfen dann immer so, oh, das ist so langsam, das ist, ich habe keine Geduld dafür und können wir nicht mal was anderes und so. Und das, nein, wir machen diese Übung jetzt nochmal und zwar noch langsamer.
Ja, ja. Ich habe vor etwa 5 Jahren begonnen, mit einem neuen Lehrer zu arbeiten und das war für mich ganz neu, dass ich dann beim Üben Übungen mache.
Mhm.
Ich habe früher immer nur Stücke gesungen.
Ach.
Für mich zu Hause.
Spannend.
Ganz, also böse, darf man ja eigentlich gar nicht. Ich habe immer die Stücke durchgesungen, musiziert. Und dann habe ich gelernt, oh, es ist so schön, diese Stimmübungen zu machen. Das ist wie Physiotherapie für Sportler. Und mittlerweile sagt er auch so, Neas, welcome to your physical therapy. So.
Sehr gut.
Ich nenne es nicht mehr Gesangsstunde, weil es ist ja, Singen ist so eine körperliche Arbeit.
Absolut.
Und ich erwähne das extra, weil ich habe auf Instagram ein paar Mal gesehen, wie du gewisse Stretch-Übungen machst oder Sportprogramme für deinen Körper. Auf was achtest du besonders in deinem Körper für deinen Gesang?
Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, die Verbindung innerhalb des Körpers sozusagen nirgendwo abbrechen zu lassen.
Mhm.
Also für mich ist immer wahnsinnig der Stand einfach wichtig, dass der sowohl stabil als auch flexibel bleibt. Es gibt ja Sänger, die singen traumhaft schön und stehen dabei wie so eine Salzsäule, vollkommen verkrampfte Knie oder der Rumpf ist so aufgepumpt irgendwie. Also dieses absolute Staugefühl im ganzen Körper. Und also ich könnte das so nicht. Ich suche immer so diese Mischung aus Stabilität, aber in der Flexibilität. Und da finde ich, sind ganz viele auch eben Körperübungen sehr hilfreich, sei es zum Beispiel auf dem Wobbleboard, weil wenn du dich da irgendwo anspannst, du kippst halt um. Das kannst du nicht verstecken.
Ist ja auch bei einem Liederabend, die körperliche Anstrengung wird vom Publikum, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, weil dieser Stand ist nicht nur, also in der Oper bewegst du dich ja die ganze Zeit, das heißt, die Verkrampfungen sind dann ziemlich kurz eigentlich, wenn man mal eine hat, aber im Liederabend dieser feste Stand ist schwer und anstrengend.
Ja, ne? Absolut, ja, und du kannst eben auch nicht je nach technischer Anforderung körperlich das irgendwie unterstützen. Also ich finde, das in der Oper kann man mal gucken, irgendwie an einer bestimmten Stelle, dann lehne ich mich an der Wand an oder ich drücke mit Kraft einen Stuhl weg oder irgendwie sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Kann damit irgendwie technisch was unterstützen. Auf der anderen Seite muss man
immer fest.
Ja.
So, ich drücke jetzt in dieses...
Ja, bitte zerquetsche mir nicht die Schulter. Aber du hast auf der anderen Seite natürlich in der Oper auch manchmal die abstrusesten körperlichen Herausforderungen, die absolut gegen die Stimme gehen. Von daher hat man es natürlich manchmal im Konzert auch leichter. Ich finde es immer spannend, auch im Oratorium oder Konzertbereich, Mappe oder Notenständer.
Mhm.
Ich finde, das macht körperlich einen Riesenunterschied. Wir hatten das gerade wieder in Tokio bei Matthäus Passion. Die Hälfte der Kollegen wollte gerne mit dem Notenständer singen, die andere Hälfte lieber mit Mappe. Und ich habe am Anfang gesagt, ich möchte eigentlich mit Mappe singen, weil ich irgendwie so altmodisch bin und denke, bei Oratorium gehört sich das so. Das ist irgendwie, für mich gehört das dazu, obwohl ich es auch auf Dauer gerade bei so einem dicken Stück als anstrengend empfinde, die ganze Zeit die Mappe und dieses Gewicht halten zu müssen.
Richtig.
Aber irgendwie brauche ich das im Oratorium. Dann habe ich Fieber bekommen und musste mit Fieber singen und war einfach total schlapp. Und dann habe ich gesagt, Leute, es tut mir leid, ich nehme jetzt doch einen Notenständer, einfach weil mir die Kraft fehlt, dafür auch noch. Also ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, das Gesang nicht durchzustehen und habe dann eben doch einen Notenständer genommen. Also ich finde schon, Notenständer ist eigentlich einfacher, aber manchmal ist halt Notenmappe hübscher.
Ich finde, dass wenn ich die Noten halte, hilft es mir, in den Rippen flexibel zu bleiben, weil ich dann die so... Also man kann sich da gut, wie sagt man da, ein bisschen manipulieren selber und immer wieder erinnern, hoch, runter. Und ich übe das ab und zu Hause bei gewissen Passagen, wo Matthäus Passion oder Brahms Requiem oder Beethoven 9, dass ich dann weiß, jetzt wäre es gut, wenn es ein bisschen wieder nach hoch geht und dass ich nicht runterschaue.
Das stimmt. Ja, man ist natürlich sozusagen schneller im Fokus beim Körper, wenn man eben diese Haltung durch die Mappe schon hat. Ne? Aber ich schreibe mir das tatsächlich auch oft in die Noten rein an bestimmten Stellen. Schultern rund,
ja,
Schultern
ja,
runter,
auch, ja,
das ist, ganz oft.
Du fliegst nach Tokio, freust dich auf Konzerte, hast alles vorbereitet. Ist ja viel Aufwand auch dafür und dann kriegst du Fieber. Was geht dann in dir vor?
Das ist einfach so krass und so unfair für uns Sänger.
Ja.
Also wirklich, ich meine, mit Fieber ist, glaube ich, kein Musiker happy auf der Bühne. Also sei es Pianist oder Geiger oder was auch immer. Aber als Sänger, es ist halt einfach noch körperlicher. Ne? Und ich war natürlich einfach nur heilfroh, dass es noch nicht auf der Stimme war. Es war irgendwie typische Erkältung. Meine Nase ging zu, meine Ohren gingen zu. Ich hatte Kopfschmerzen. Dann kam das Fieber und ich dachte, okay, und morgen ist die Stimme weg. Und bin dann sofort da zum Arzt gegangen, was ich eigentlich immer auch im Ausland vermeiden will. Und das war ein Abenteuer für sich, weil ich meine, der Arzt konnte sehr wenig Englisch. Ich kann kein Japanisch. Der hat mir irgendwie 6 verschiedene Tabletten gegeben, wo ich keine Ahnung hatte, was das ist.
Oh,
also
Gott.
Irgendwelche Drogen. Aber es hat dazu geführt, dass wirklich auch danach das Ganze nicht auf die Stimme gerutscht ist.
Ja.
Und das war, also sobald es auf die Stimme gerutscht wäre, hätte ich mich auch nicht mehr gezwungen zu singen, weil ich will mir natürlich nicht schaden auf Dauer.
Richtig, ja.
Das ist halt auch immer diese Gratwanderung. Ich meine, du fliegst dahin und jetzt auch, ich meine, es ist eben auch ein Beruf. Du willst halt auch nicht mit 0 Euro oder weniger wieder nach Hause kommen, gerade bei dieser weiten Reise. Aber letztlich muss man ja immer schauen, es ist dann eine Investition in die Zukunft, doch die Reißleine zu ziehen im Zweifelsfall.
Ja.
Aber in dem Zusammenhang, ich bin erstaunlich ruhig geblieben. Dafür habe ich mir später so ein bisschen auf die Schulter geklopft.
Ja.
Ich glaube, es ist auch eine Erfahrungssache.
Ja, wir haben dann kurz geschrieben, du lagst, wenn ich das sagen darf, in der Badewanne nachher. Also, ich habe es jetzt geschafft.
Ja, genau, ich habe überlebt. I survived.
Und die anderen sind nicht krank geworden. Das heißt, du warst auch kein Superspreader.
Nein, genau.
Das ist ja immer so also ich kenne das ja selber, man fliegt irgendwo hin und dann, oh Gott, ich kränkele schon und sage ich ab, sage ich nicht ab und dann... Ich informiere dann immer die anderen, weil ich kann das nicht.
Ja,
also ich habe auch Schiss dann. Und dann sage ich, ich bin so ein bisschen am Kränkeln. Ich trage eine Maske vorher, nachher, aber während dem kann ich keine Maske tragen. Und dann habe ich immer Angst, dass die anderen krank sind.
Total, ja, ich auch. Also ich habe es in dem Moment auch sofort kommuniziert, weil ich tatsächlich die ersten beiden Proben direkt absagen musste. Ich habe nur die Generalprobe gemacht dann. Und habe auch die Generalprobe noch Maske getragen. Dann neben mir saß Werner Gührer, auch noch der Evangelist.
Oh,
ich meine, das kannst du wirklich gar nicht kränkeln singen.
Nee.
Aber der ist ja auch irgendwie, der hat das über 80 Mal gesungen und der war tiefenentspannt.
Habe Kerkeling würde sagen, das ist ein altes Zirkuspferd.
Genau, und ich bin dann einfach, also ich habe mich immer, soweit es geht, von ihm weggedreht.
Ja, ich mache das dann auch, die Aerosole sollen hier hin. Komplett andere Richtung. Ja.
Naja, und Katharina Konradi als Sopranistin saß Gott sei Dank auf der anderen Seite des Dirigenten und die war aber wirklich auch so meine Drogendealerin in der ganzen Phase. Die war so süß, hat mir immer irgendwelche Sachen, kleine Lutschtabletten und alles mögliche noch vor die Hoteltür gestellt und nur geklopft und wieder gegangen. Und also ja, ich glaube, das macht halt auch einen riesen Unterschied, wenn man dann einfach liebe Kollegen hat, die irgendwie diese richtige Mischung aus in Ruhe lassen und unterstützen.
Ja.
Treffen und einfach empathisch sind, weil ich meine, wir haben das alle schon erlebt und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen zusammenhalten dann.
Gehst du ab und zu einem Phoniater? Ich gehe.
Gehst du regelmäßig, also auch im gesunden Zustand, dann zum Check-up oder?
Immer dann, wenn es brenzlig ist. Der hat mich tatsächlich, ich ist ein wunderbarer Doktor in der Schweiz und ich kenne den nur mit Kittel und Maske, weil er weiß, wenn ich komme,
dann ist schlimm.
Dann hustet er so. Und dann war ich in der Schlange der Security Control am Flughafen Zürich und dann dreht sich ein Herr um und sagt, sind Sie wieder gesund, Herr Hum? Und ich so, wer sind Sie? Erst dachte ich, darüber habe ich gar nicht auf Instagram gepostet, ne? Aber das war der Phoniater.
Ach,
ja, wir haben uns ein paar Mal jetzt schon am Flughafen angetroffen. Und das ist ein herrlicher, der kennt die Stimme so gut.
Mhm.
Und das beruhigt mich immer, diesen Blick. Er schaut dann rauf und sagt, ist alles gut, ist eine Erkältung, du kannst singen, trink viel Wasser oder so. Aber gehst du ab und zu deine Stimmbänder zeigen lassen?
Ja, also ich habe auch einen Phoniater meines Vertrauens. Das war auch sehr lustig, deshalb war ich gestern beim Liederamt besonders nervös. Der saß nämlich im Publikum.
Oh nein.
das, oh Gott, jetzt hört er mich im gesunden Zustand. Oh Gott. Und dann sagt er hinterher, Frau Richter, Sie sollten sofort aufhören oder so. Genau. Aber ja, ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass man da jemanden hat, der die Stimme eben auch über viele Jahre kennt und einschätzen kann, wie die Entwicklung auch ist. Ne? Ja. Und dem man dann auch so vertraut, dass man in diesen eigentlich auch Schocksituationen einfach darauf vertrauen kann, wenn der sagt, es geht, dann schaffe ich das. Und wenn der sagt, lass es, dann lasse ich es auch.
Genau. Ja. Das ist, glaube ich, als Sänger, das lernt man ja auch nicht im Studium. Also kann man auch nicht im Studium lernen, weil dann muss man es noch nicht ausüben tagtäglich. Diese Selbstbeherrschung, das ist ja auch viel mental. Wie du sagst, du sagst zwei Proben in Tokio ab, die Generalprobe markierst du irgendwie und dann weißt du aber mental, ich schaffe das jetzt, oder? Das ist auch eine Entscheidung innerlich ein bisschen.
Das ist eine totale Entscheidung und eigentlich vollkommen schizophren und verrückt. Also dass man einfach sagt, nee, ich bin jetzt einfach nicht krank. Also ich bin krank, aber meine Stimme ist nicht krank und ich mache jetzt, was nötig ist und dann wird das schon. Mhm. Und irgendwie, ich habe dann so zwei Stimmen im Kopf und habe dann so meine eigene Mutterstimme in mir. Ich bemuttere mich dann so, ach Anna, das wird schon, komm, du schaffst das und irgendwie bin extra lieb zu mir sozusagen. Und es gibt natürlich immer auch irgendwo so diese Zweiflerstimme, die dann irgendwie sagt, ja, keine Ahnung, hättest du vorgestern eine wärmere Jacke getragen oder du hättest dich halt nicht ohne Maske in die S-Bahn setzen dürfen oder irgendwie sowas.
Richtig.
Aber diese Gedanken helfen ja in dem Moment nicht, die machen es ja nicht besser.
Jetzt nehmen wir an, du bist gesund, alles läuft wunderbar, du schreitest auf die Bühne. Was geht in dir vor? Dieser Gang von 20 Sekunden von Black, was geht in dir vor?
Das ist auch so ein verrückter Moment, oder? Ich glaube, das kann so Otto-Normalverbraucher auch gar nicht nachempfinden, wie das ist, wenn man das gefühlt jede Woche hat und eben nicht irgendwie zweimal im Leben irgendwie bei einer Abschlussprüfung oder so. Und ich finde, es wird auch nur bedingt leichter mit der Wiederholung. Was mir ganz viel hilft und wichtig ist, weil ich finde, es ist oft so ein Schockmoment eigentlich. Du kommst von Backstage aus diesem geschützten Bereich irgendwie ins Scheinwerferlicht und bäm, sitzen da 2000 Leute. Mhm. Und ich muss mich sehr innerlich darauf vorbereiten, das schon zu visualisieren, dass das gleich kommt, dass mich das nicht, obwohl es logisch ist, dass es kommt, doch überrascht. Dieser Moment. Und ich bin dann total in meiner Welt, total fokussiert, je nach Repertoire. Irgendwie, wenn ich das zigtausendmal gesungen habe, bin ich natürlich ein bisschen entspannter. Aber auch da dann wieder, je nach Umfeld und Saal und ob mit Fernsehen oder ohne und so weiter. Aber so diese absolute Konzentration, dieser absolute Fokus. Meine Lehrerin in der Hochschule hat immer gesagt, ja Anna, wenn du singst, kann eine Atombombe explodieren und du kriegst es erst hinterher mit. Aber
weil du so, also bist so in deiner Welt.
Ich bin einfach so fokussiert auf das Singen. Es ist alles andere egal in dem Moment. Und ich glaube, das hattet ihr auch in deiner letzten Folge mit Gabriela, wo ihr darüber gesprochen habt, dass ihr am besten funktioniert, wenn alles ganz furchtbar und alles vollkommen schief geht. Und ich glaube, das ist eben auch in diesen Situationen, wo man dann einfach nur so, ja, jetzt habe ich mir die Hand gebrochen. Okay, als nächstes kommt dann die lyrische Arie. Ja, oder irgendwie so. Ach, oh, da wird jemand wiederbelebt im Publikum. Okay, ich singe weiter.
Ja. Ich hab das irgendwie gar nicht. Ich bin so hyperaktiv, dass ich während dem Singen an 50 andere Dinge denke. Oft, und dann sehe ich noch im Publikum, oh mein Gott, der schaut aufs Handy. Es gefällt ihm nicht. Oder filmt er mich? Oh, ich sollte auf meine Stirn achten, meine Stirnfalten. Und das ist alles immer so viel in meinem Kopf.
Das kenne ich auch. Aber das sind manchmal so zwei Ebenen gleichzeitig irgendwie. Ja. Einkaufszettel, Check-in und
habe ich den Herd ausgemacht? Nee, das Fenster? Okay. Und dann ist wieder kurz irgendwie so Klavier-Zwischenspiel und kaum fange ich an zu singen. Oh, scheiße, habe ich den Haustürschlüssel eigentlich dabei? Oder wie komme ich ins Hotel? Nee.
Übermorgen hat Tante XY Geburtstag.
Ja. Ist sie noch verheiratet? Ja. Das sind ab und zu wirklich die verrücktesten Sachen. Ja.
Aber wenn man das ein bisschen trainiert hat, dann darf das auch irgendwie so parallel laufen, solange es nicht überhand nimmt. Aber ich hatte es jetzt tatsächlich auch in Tokio beim zweiten Konzert, da war dann das Fieber weg. Ja. Und ich war schon so erleichtert, gesund zu sein, dass ich es auf einmal nicht mehr ernst genommen habe. Und ich wollte, aber irgendwie so dieser mentale Kraftakt, das trotz des Krankseins zu singen, hat alle mentale Fähigkeit so gebunden und dann war ich gesund und ich habe währenddessen an alles gedacht. Ich habe dann in der Pause, und das ist ja in der Matthäus Passion, also nach der Pause fängt man ja als Alt sofort wieder an zu singen. Ja. Und ich habe in der Pause gedacht, boah, du musst dich jetzt mehr konzentrieren. Ja. Jetzt kommt noch Erbarme dich, Arie, und alles Mögliche.
Dann kommt eins nach dem anderen.
Ich habe wirklich in der Garderobe mir selber eine gescheuert, weil ich wieder so war, ich brauche jetzt Durchblutung im Gesicht, ich muss mich jetzt konzentrieren.
Und da bist du mit dem Abdruck auf dich. Gesicht. Bei mir ist immer das Schlimme in der Pause von sowas wie Matthäus Passion. Mhm. Ich singe ja, wenn ich die Arien singe, singe ich auch nur eine vor der Pause und dann drei nacheinander im zweiten Teil. Und ich hasse es immer, wenn Leute sagen, oh, die erste Arie war so schön. Das ist ja nett.
Ja, ja,
aber
ja.
Dann denke ich, oh, das ist die Konkurrenz. Die hofft, dass die nächsten Arien nicht so gut gehen. Und das bringt Unglück, finde ich.
Ich
entziehe mich dann immer solchen Kommentaren, dass es wie Leute, die vor dem Konzert toi 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 wünschen, darf man ja nicht antworten. Also,
man darf nicht Danke sagen.
Und ich nur, wird schon.
Ja,
oder?
Genau. Wie schön, dass du das sagst.
Genau, wie schön, dass du hier bist.
Ja, genau. Oder auch ganz fies bei solchen Sachen, wo man erst nach der Pause wirklich viel singt, ist, wenn man dann auf die Bühne kommt und sieht, da sind drei Plätze frei, wo vorher noch jemand saß und denkt so, oh nein, er ist gegangen, bevor ich eine Chance hatte.
Was sind denn so Stücke, was ist so ein Repertoire, was du hoffst, wirst du noch singen? Weil du hast in deinem Leben schon so vieles gesungen. Du hast eigentlich zwei Sängerleben schon erlebt. Du warst Sopranistin, hast einen Fachwechsel gemacht, bist jetzt Mezzosopran. Mhm. Was gibt's für Werke, die du dir erhoffst, noch singen zu dürfen? So Wunschsachen.
Mhm. Also tatsächlich hatte ich jetzt nach dem Fachwechsel sehr schnell die Gelegenheit, die Matthäus-Passion zu singen, aber nicht die Johannes-Passion. Mhm. Und habe immer gehofft, dass die jetzt irgendwann kommt. Und jetzt kommt sie dann. Ja. Also in einem Monat singe ich sie zum ersten Mal. Und da freue ich mich tierisch drauf. Ich kann es kaum erwarten.
Singst du dann ab und zu aus Versehen noch die Sopransachen? Ja, oder wie ist das?
Bei den Rezitativen ist das manchmal fies. Ja. Irgendwie. Oder jetzt bei der Matthäus-Passion wurde irgendwie vergessen, die Anzilla-2-Stelle zu vergeben. Ja. Irgendwie. Und in der Generalprobe, die ja auch meine einzige Probe war, kam plötzlich so eine peinliche Stille, weil niemand das sang. Und ich guckte Katharina an, Katharina guckte mich an. Irgendwie für sie war es das erste Mal, dass sie es gesungen hat. Und ich habe halt auch durch den Fachwechsel wirklich alles, wo Frau dran steht, in diesem Stück schon gesungen. Und dann habe ich einfach so, okay, ich singe das.
Bin aufgestanden, da, das von gesagt. Jesu von Nazareth ist das dieses Jahr. Was der, von Jesu von Nazareth, ich höre immer nur das.
Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa.
Genau, das ist es, ja. Und dann hast du es gesungen.
Und dann habe ich es halt einfach so 3 Sekunden zu spät eigentlich für den Zusammenhang einfach gesungen.
Okay.
Und so, alles dreht sich zu mir um. So, ja, wenn es keiner singt, mache ich es halt.
Und dann hast du die Agentur angerufen, also 100 Euro mehr, ne?
Pro Ton 23 Cent. Nein, aber von daher auf die Johannes-Passion freue ich mich sehr. Ich möchte wahnsinnig gern noch wenigstens 1 bis 15 Mal Hänsel singen. Durfte ich einmal schon singen, aber das reicht mir noch ganz lang nicht, weil Hänsel und Gretel einfach so einen unglaublichen Spaß macht. Ja. Also es wird, glaube ich, auch als Oper immer unterschätzt.
Total.
Also man denkt immer, das ist eine Kinderoper, aber erstens mal hat es fast ein Strauß- oder Wagner-Orchester darunter. Mhm. Und zweitens, es ist einfach so traumhaft schöne Musik. Ja. Von daher, Hänsel, also da träume ich immer noch sehr viel von, dass ich das wieder singen darf.
Wenn du jetzt ein bisschen auf deine Karriere als Sopranistin blickst und jetzt auf deine Karriere als Mezzosopran, was ist für dich der größte Unterschied?
Also, auf der einen Seite bin ich nicht mehr offiziell die Primadonna.
Für mich immer.
rein pragmatisch, ich muss mich davon bremsen, die Bühne nicht als Erste zu verlassen, wenn das Solistenquartett abtritt, sondern zu warten, bis die Sopranistin gegangen ist. So Kleinigkeiten. Natürlich so ein bisschen auch der Druck, was hohe Töne angeht, obwohl ich die als Mezzo natürlich genauso habe. Aber so dieses sich permanent da oben aufzuhalten und immer zu gucken, was macht mein hohes C heute? Mhm. Das bin ich Gott sei Dank losgeworden.
Ja.
Gut, das Gegenteil ist jetzt dann der Fall, so was macht meine Tiefe heute?
Ja, genau. Musstest du dich einer gesangstechnischen Veränderung unterziehen? Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber du musst...
Ja. Also ich habe ein Jahr lang meine gesamte Technik auf den Kopf gestellt. Mhm. Also da ist kein Stein auf dem anderen geblieben.
Ja. Hast du da eine neue Lehrerin dann auch gefunden? Also ein neues Team und...
Genau, also ich habe eine neue Lehrerin, die Frau Tamar Rachum in Israel für den Fachwechsel gefunden und mit ihr das dann alles erarbeitet zu Corona-Zeiten, also größtenteils digital tatsächlich, aber 3 bis 4 Mal die Woche sehr, sehr intensiv. Und also wir haben wirklich alles auf den Kopf gestellt.
Das war ja keine Entscheidung, die du über Nacht gefällt hast. Das hat sich wahrscheinlich angebahnt für dich auch. War das eine emotionale Entscheidung auch? Ich ändere mein Fach, weil das ist ja, also Stimmklang hat ja auch immer was mit Identität zu tun, glaube ich. Ne?
Ja.
Was ging da in dir vor zu der Zeit?
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Punkt, der ja auch gerne unterschätzt wird, ist dieser Identitätswechsel dahinter. Ja.
Jetzt bist du bei den Relaxed.
Genau. <Ja. lacht> Sind bei den richtig coolen Leuten.
Es kommt gleich der Schnaps.
Nein, aber tatsächlich dadurch, dass ich so wahnsinnig früh angefangen habe zu singen, ich meine, du kennst das, und so wahnsinnig früh festgelegt wurde, du bist Sopran, hat sich meine Identität diesbezüglich so intuitiv gebildet, bevor ich überhaupt sozusagen fachlich darüber denken konnte. Ich habe mit 9 Jahren Gesangsunterricht bekommen und habe mit 15 mein erstes Orchesterdebüt in der Kölner Philharmonie gehabt und also einfach sehr, sehr viel in diesem kindlich-jugendlichen, intuitiven Bereich gelernt, was auf der einen Seite toll ist, aber auf der anderen Seite natürlich nicht reflektiert ist.
Ja.
Und jetzt dann diese neue Identität mit 30 dann reflektiert zu beginnen und neu zu aufzubauen, ist natürlich eine vollkommen andere Hausnummer. Und das hat schon menschlich bei mir auch sehr viel verändert. Ich empfinde zum Guten, ich fühle mich viel selbstbewusster und stabiler, vielleicht auch durch den Prozess, weil am Anfang haben mich alle für verrückt erklärt, also auch in der Familie und so. Eigentlich hat außer meiner Lehrerin niemand geglaubt, dass das funktionieren wird. Und ich habe das halt trotzdem verfolgt, weil mein Bauchgefühl war, das ist richtig. Das gibt mir noch im Nachhinein eine wahnsinnige Stärke, weil ich das Gefühl habe, ich habe das für mich entschieden, ich habe das gemacht und es fühlt sich gut und richtig an. Und wenn jetzt dann irgendwie böse Kritiken kommen oder schlechte, irgendwelche Zweifler oder so, dann kann ich mir immer sagen, ja, aber ich darf mich schon auch auf meine innere Stimme verlassen.
Natürlich.
Ja.
Du bist, das ist, was ich an dir immer sehr bewundert habe und warum ich dich auch, als ich noch studiert habe, habe ich dich immer so ein bisschen auch online natürlich verfolgt. Das ist immer eine wunderbare Online-Präsenz.
Ich erinnere mich an deine Facebook-Nachricht
ja,
damals.
Wir haben beide sehr früh begonnen.
Ja.
Also ich war Zürcher Sängerknabe, du hast eben, wie gesagt, mit 9 ersten Gesangsunterricht bekommen. Wenn man so früh anfängt zu singen und eben vor Leuten steht und singt, macht das ja auch etwas mit einem. Also ich hatte zum Beispiel nie diese, es klingt so ein bisschen arrogant, aber ich hatte nie Angst zu versagen in dem Sinne, weil ich das so antrainiert habe, mir dieses, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich mache jetzt. Aber das verlernt man auch mit der Zeit, oder?
Ja.
Ging das dir auch so, dass so dieses, was hast du gesagt, fast kindliche, routinierte, wenn das mal weg ist.
Ja.
Wie geht es einem dann?
Ja, ich hatte tatsächlich am Anfang auch so diese, auch noch bis ins Studium hinein, diese jugendliche Arroganz irgendwie. Also im Nachhinein muss ich sagen, meine Güte, war ich hochnäsig. Also ich glaube, ich würde mir heute dafür schon eine Standpauke halten. Dass ich wirklich geglaubt habe, ich kann eigentlich schon alles mit 19.
Ja. Das ging mir gleich, weil wenn man so viel schon macht als Kind, dann denkt man, also, ja, was soll jetzt noch kommen? Ne?
Ja, und du hast natürlich auch immer diesen Nesthäkchen-Bonus. Ne? Du wirst ja auch einfach nur, weil du da bist, schon gelobt.
Genau.
Und natürlich,
ja,
also
Wahnsinn,
ich glaube auch nicht, dass, also wir werden auch schon ganz anständig gesungen haben und dementsprechend auch das ein oder andere Lob verdient haben. Aber wenn wir jetzt immer noch so singen würden, dann hätten wir ein Problem.
Ich höre ab und zu irgendwie, oder wenn ich in Sendungen bin, dann spielen die meine erste CD,
oh
Awakening.
Gott.
Ja, genau, oh Gott. Dann, und das ist, also ich will jetzt nicht meine Arbeit schlecht machen, aber das ist natürlich ein ganz anderer Sänger.
Ja.
Und trotzdem muss man dahinter stehen, weil man muss sagen, man entwickelt sich, man wächst. Aber im Gegensatz zu einem Geiger, der halt schon mit 12 eine Stradivari geschenkt bekommt, haben wir mit 12 noch nicht eine Stradivari im Keller, sondern eine rohe, Stimme. Also die Stimme
eine Viertelgeige.
Lebt.
Genau, ne? Ja.
Ohne Vibrato.
Aus Kohlefaser. Genau.
Das ist halt einfach so. Ja. Deshalb, ich glaube, man muss bei Sängern eigentlich nicht so dieses Leben denken, sondern so Jahr für Jahr auch mal evaluieren. Ne?
Total.
Ja.
Nein, ich finde das auch, was Aufnahmen angeht, unglaublich schwierig, alte Aufnahmen von mir zu hören. Mit sehr viel Abstand wird es dann fast schon wieder gut, weil das ist so weit weg von mir selbst, dass ich es so distanziert hören kann, als wäre das jemand anders. Mhm. Und dann irgendwie so, ach, da ist mir was Lustiges mal passiert. Ich bin Auto gefahren, habe das Radio angemacht, irgendwie SWR. Und das kam irgend so eine Telemann-Arie. Und ich kannte das Stück und dann so, oh, erstaunlich, dass ich das kenne. Und dann sang die Sopranistin und dann kam das Da Capo. Und ich dachte, das ist ja unglaublich. Die macht alle Verzierungen, die ich damals auch gemacht habe. Das ist ja eine Frechheit. Die hat das von meiner Aufnahme abgeschrieben, weil das war mit Freiburger Barockorchester aufgenommen. Also unmöglich, das ist doch Kollegenschwein und so. Und dann kam die Ansage, sie hörten Anna Lucia Richter. Ich habe mich selbst nicht erkannt.
Das ist eine coole Geschichte. Weil du ein Fach, also das ist ein anderes Leben gewesen eigentlich.
Genau.
Ne? Ich finde immer so, dass als mittlere Stimme hat man oftmals so den, also ich finde Sopranistinnen und Tenöre sind laut. Und uns und unterstellt man, oder man sagt immer so, wir sind nicht so laut wie die, aber wir haben eine ganz andere Frequenz. Oder?
Genau.
Nimmst du das auch so wahr? Wenn ich so Aufnahmen aus Konzerten höre, wir tragen gut, aber wir haben halt nicht diese
einfach auch diese Obertönigkeit ist vollkommen anders.
Ganz anders, ne?
Genau.
Und wir sind viel mehr im Orchesterklang.
Oh ja, das ist, finde ich, manchmal richtig gemein, wenn dann irgendwie die Streicher unisono mit uns in der gleichen Oktave sind.
Ja, ja. Und wir singen da auf, wirst du mich sehen? Gewiss sowas, oder?
Genau, ja. Aber ich glaube, also das musste ich tatsächlich auch neu lernen, nach dem Fachwechsel, sich davon nicht wahnsinnig machen zu lassen und zu denken, oh, ich muss jetzt noch lauter und ich muss jetzt noch lauter.
Ja.
Oder eben auch von irgendwie direktem Umfeld irgendwie sich da beeinflussen zu lassen, sondern eben darauf zu vertrauen, dass die Stimme trägt und eher da loszulassen dann noch.
Gibt es einen Charakterzug, von dem du überzeugt bist, dass es Sängerinnen und Sänger brauchen?
Naja, ein Stück weit Extrovertiertheit, sei sie aufgesetzt oder wahr, aber man braucht sie für die Bühne in Kombination mit Mut. Also ich glaube, ohne Mut überlebt man diesen Beruf nicht.
Richtig. Es ist immer wie ein Hochsprung oder so, ne?
Ja, und diese Ruhe zu bewahren, mit Adrenalin im Körper sein Ding zu machen, nicht in Panik auszubrechen. Und ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, was man singt oder wer man ansonsten ist. Es kann mir niemand erzählen, dass er noch nie mit sehr viel Adrenalin auf der Bühne gestanden hat.
Nee.
Also Adrenalin gehört einfach dazu und da muss man mit umgehen.
Wie äußert sich bei dir ein Adrenalinüberschub auf der Bühne?
Ich kriege manchmal richtig so Herzklabastern und wenn ich nicht aufpasse, spüre ich meine Füße oder Knie nicht mehr. Und das hasse ich wie die Pest.
Das ist so ein bodenloses Gefühl.
Genau.
Ne? Ja.
Und das geht natürlich fürs Singen gar nicht gut. Aber da habe ich mittlerweile so ein paar irgendwie Tricks für mich entwickelt, dass ich so die Zehen anziehe, in den Schuhen so zusammenkneife, bis es gut durchblutet ist einfach wieder. Und ich trage nicht mehr wahnsinnig hohe Schuhe.
Das ist ja, das verändert auch die Atmung.
Das verändert einfach die Beckenstellung, dadurch die Atmung und das ist nicht gesund. Da hatte ich schon mit diversen Kostümdesignern heftige Dispute. Ich einfach sage, Leute, mehr als 7 Zentimeter Absatz trage ich
nicht. Das ist ja schon
nicht
viel. Also 7
Zentimeter
ist
aber
schon...
Also ich hatte in Wien jetzt irgendwann die Situation, das waren nicht nur Plateauschuhe vorne, sondern dazu, ich glaube, über 20 Zentimeter Absatz hinten. Und halt dann vorne so, weiß ich nicht, 10 oder 7 Zentimeter Plateau. Also entweder ich gehe als Hochseilartistin auf die Bühne, dann singe ich aber nicht. Oder ich singe, aber dann trage ich diese Schuhe nicht.
Hochseilartistin. Genial. Was ist das sexieste Kostüm? Sag mal das sexieste Kostüm, was du jemals getragen hast.
Oh. La Pericole am Theater in Wien. Das zweite Kostüm, das war so ein tolles Kostüm. Eine Corsage in Silberpailletten und dann ein rein seidener Rock aus pinker Seide mit einer 6 Meter Schleppe hinten aus pinker Seide, die mit Klettverschluss dran war, weil ich auf der Bühne wurde mir die Schleppe abgerissen.
Ach so, ja.
Und also ich verstehe bis heute nicht, warum es Seide sein musste, weil ich wollte das Kostüm danach abkaufen und es hätte weit über 8.000 Euro gekostet und dann habe ich es nicht gekauft.
Hast du schon mal Kostüm geklaut? Ich sage jetzt ganz offen, ich habe es noch nie gemacht, aber ich bin immer kurz davor. Und ab und zu überlege ich, möchte ich an diesem Haus wieder singen? Und dann meine ich also... Ja. Und dann lass ich's.
Ich kenne nur die Geschichte, dass irgendwie bei Elina Garancia mittlerweile immer jemand am Bühneneingang steht, um sie zu kontrollieren. Ja. Weil sie irgendwie schon so Swarovski-Schmuck für 1000 Euro um den Hals vergessen, in Anführungszeichen, hat.
Ich habe mal eine Uhr tatsächlich vergessen auszuziehen jetzt kommt's, an der Opera di Roma. Mhm. Die haben es auch nicht gemerkt. Ich bin nach Hause.
Hast du sie zurückgegeben?
Nee. Ich habe sie immer noch hier. Ich trage sie nie. Hm. Aber ich singe jetzt wieder in Rom an der Oper ab Februar. Mhm. Und dann mein Plan ist, ich lege sie einfach zurück in die Garderobe. Und dann sagt jemand, ma perché?
An eine.
Ja. Das wird wie in dieser Netflix-Serie Dark. Dass einfach Sachen wieder auftauchen dann. Ja,
anderes Dimensionenloch.
Genau, es ist wieder hier, ja.
Gruselig.
Aber nee, ich hatte jetzt kürzlich so einen wunderschönen Dreireiher-Anzug, der für mich auch noch angepasst wurde. Und das war ein Festival und da war ich kurz davor, einfach das einzustecken. Am nächsten Tag bin ich weggeflogen und ich habe mich dann einfach nicht getraut.
Ja.
Und wie gesagt, kaufen ist einfach zu teuer, weil man ja die Schneiderei
bezahlt. Ich finde es manchmal so traurig, wenn man denkt, das sind maßgeschneiderte Sachen. Unter Umständen, je nach Haus, werden die nie wieder aufgenommen. Die verschwinden in irgendeinem Fundus. Das ist doch so schade. Also ich hatte mal 2 maßgeschneiderte Dirndl und also ganz spezielle Schnitte auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemals noch mal gebraucht wurden. Aber auch das waren viele 1000 Euro. Das ging einfach nicht.
Kannst du jodeln eigentlich? Mhm. Oh mein Gott. Also du im Dirndl?
Ich liebe es zu jodeln.
Wirklich?
Ja. Ich finde das auch stimmtechnisch.
Ist das Natur? Also,
ich habe mir das antrainiert. Ah. Tatsächlich, weil ich...
ich kann das gar nicht.
Aber wenn ich das jetzt mache, dann übersteuert das Mikro.
Der Tonmeister ist nervös. Okay. Wir haben einen neuen Soundtrack für Klassik Doppio.
Aber jeder, der als Kind Heidi gesehen hat im Fernsehen,
das
weiß, woher ich den Jodler geklaut habe.
Ach so.
Und deswegen habe ich auch jodeln gelernt, weil ich als Kind diese Serie immer geguckt habe. Und ich fand das so schön, dass ich so lange rumprobiert habe, bis es ging.
Hast du mal in einem Liederabend einfach einen Jodel danach gesungen?
Nein, aber ich versuche in fast jeder Inszenierung es einzubauen, heimlich. Ich habe beim Monteverdi Orfeo hier an der Staatsoper in Berlin gejodelt. Ich habe bei La Pericole gejodelt.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Also es geht am besten immer in so Party-Atmosphäre, so wenn ganz viel Lärm auf der Bühne ist.
Prinz Orlowski musst du singen.
Ja,
hast du noch nie gesungen,
Orlowski? Nur im Konzert, aber das wäre so cool.
Wir beide in der Fledermaus, das wäre.
Aber wir kämen aus dem Lachen nicht mehr raus, wir würden richtig Ärger bekommen.
Fledermaus habe ich schon Szenen verlacht, tatsächlich im Hintergrund. Beim Chardasch irgendwie hier. Als Falke ist man ja immer auf der, also Falke und Orlowski sind ja zweiten Akt eigentlich immer da.
Ja.
Das ist mal, wie wunderbar wäre das denn? Wir
so
beide.
Das wäre so cool.
Okay, liebe Casting-Welt, es gibt einen Rabatt.
Ja, genau.
Und danach sind alle Kostüme weg. Ja.
Wir teilen uns eine Gage, aber nehmen dafür die Kostüme mit.
Ich dachte gerade, du sagst, wir teilen uns eine Garderobe.
Das auch, natürlich.
Party, oder?
Aber bitte keine Inszenierung, wo man dann nur irgendwie Putzkittel trägt oder so, weil die wollen wir nicht klauen.
Wir wollen so eine richtig schöne Fledermaus.
Ja,
so mit Prunk und weißt du, diese ganzen Glitzersteine.
Ja.
Und mir ist also das in der Fledermaus im Januar habe ich sie noch gesungen mit Rolando Villason.
Da hast du auch erzählt, dass ihr irgendeinen Lachkrampf hattet, oder?
Ja, da war ganz schlimm. Es war die letzte Vorstellung von Vieren. Das Stück war dann auch abgespielt, diese Inszenierung. Ich hatte einen wunderschönen Anzug, gelb-schwarz kariert.
Ja, ich erinnere mich an das Foto.
So schick, also herrlich. Und ich war kurz davor im Urlaub und habe sehr viel gegessen. Und ich dachte schon in der Garderobe, okay, Nias, es wird ein bisschen eng heute. Ja. Aber du schaffst das, ja.
Du schaffst das.
Und dann bin ich auf die Bühne für den zweiten Akt und der Vorhang war zu und das war so, der Vorhang geht auf und ich stehe in der Mitte. Mhm. Und dann war etwas am Boden und weil ich keine Brille trage, konnte ich nicht ausmachen, was es ist. Und ich dachte, das ist ein Stück Scherbe oder irgendetwas, was jemanden verletzen könnte. Mhm. Und als altes Zirkuspferd habe ich gesagt, stopp, was ist hier? Und ich bücke mich zu diesem Ding. In dem Moment macht es Ratsch. Und wirklich das ganze Kostüm hinten auf. Also ich hatte Unterhosen an, aber man hat alles gesehen. Und die Inspizientin dachte, mein Handzeichen war Vorhang auf.
Nein.
Sie macht den Vorhang auf und ich stehe und wirklich habe sofort meinen Popo verdeckt. Und dann habe ich irgendwann, musste ich mal kurz mich zur Seite spielen. Sie, mein ganzes Kostüm ist aufgerissen. Ich brauche irgendwie eine Klammer oder ich brauche einen Bademantel, irgendwas. Und die nur so, super, alles gut. Und dann hat Rolando irgendwie gesehen, was passiert ist. Und dann habe ich ihm das erzählt. Ja, Rolando, ich habe im Urlaub zu viel gegessen. Das Kostüm ist aufgerissen. Und er so, keine Sorge, wir spielen dich immer an die Wand. Was hat der Liebe gemacht? Jedem auf der Bühne erzählt. Eneas war im Urlaub, hat zu viel gegessen. Und da kam wirklich jede einzelne Chordame kam zu mir. Was hast du denn in Thailand gegessen? Und ich sang dann dieses Brüderlein. Es war auch sehr langsam an dem Abend.
Oh nein.
Ich habe mich an eine Wand gedrückt und dachte mir nur, gebt mir einen Scheinwerfer auf mich, dass man mich immerhin sieht. Ne? Ja, das war mein letztes Fledermauserlebnis.
Wie schön. Ja, so dieses Kostüm-Malfunction auf
Oder?
Der Bühne. Das ist,
ja.
Ich habe mal als Zerlina... hatten wir irgendwie eine Vorstellung, Don Giovanni, wo alle Statisten ausgefallen
oh
sind und
Gott.
Die wurden alle irgendwo hergeholt und denen wurde immer nur gesagt, irgendwie, was sie halt kurzfristig machen sollen. Und einer sollte als Butler aufräumen. Und das war die Szene, wo Don Giovanni dann irgendwie Backstage Zerlina vernascht und das war so inszeniert, dass ich schon nach und nach meine Klamotten auf der Bühne loswerde und er mich dann in Unterwäsche rauszieht und ich soll wieder raufkommen auf die Bühne und da liegt dann auf dem Boden eine riesige Jacke von Masetto, die ich mir überziehen kann. Und dem Statisten wurde gesagt, du bist der Butler, du räumst auf. Was macht der Gute? Räumt alles weg, auch die Jacke.
Und du so.
Und ich komme auf die Bühne, nur im BH und Unterhöschen. Und ich so, ich darf jetzt bis zur Pause hier nackt weiter singen. Und auf immer wie in so Filmen, wo eine Frau schwanger ist und man es nicht sehen soll, wo die dann immer irgendwas vor ihrem Bauch hat. Eine Blumenvase oder einen Schrank oder ein
die
Sofa.
Lampe.
Ich habe immer so von Requisite zu Requisite gespielt.
Mir ist das mal in Saarbrücken passiert. Bin ich eingesprungen für Ariadne und dann war Zerbinetta-Arie und da hieß es irgendwie, also der Inspizient war links und ich musste rechts auftreten. Die hatten aber rechts niemanden, um mir zu sagen, wann ich auftreten muss. Und ich musste zur Zerbinetta-Arie auftreten und sie hatte irgendwie Wäsche sortiert und ich musste mich ausziehen. Und dann hat mich die liebe Kollegin viel zu früh rausgeschickt. Oh. Und es war wirklich in der Mitte erster Arie und ich habe mich ausgezogen und ich war dann so in der Unterhose und dachte mir, also die lasse ich jetzt aber noch an. Und dann hat die Zerbinetta schaut mich an und denkt so, du stiehlst ja gerade meine Show.
Oh
irgendwie, ich singe hier meine Arie und ich habe mich dann auch so,
Striptease. So
ich dachte, was habe ich im Studium gelernt? So schau irgendwie ausdrucksvoll. Mhm. Und dann stand ich da und dann, und es war so unangenehm. Und dann habe ich dann auch irgendwie improvisiert und dann kam sie auf mich zu, in irgendwie hatte sie vier Schläge Pause, hat mich geküsst und an die Wand gedrückt.
Oh.
Und das war so das Zeichen, jetzt sei einfach still und lass mich weiter
singen. Gib Ruhe. Ich muss ja immer an Stefan Raab denken, der hat mal irgendwie als Sketch in 90ern war er in einer Schauspielschule und hat irgendwie so Grundübungen für Schauspieler mitgemacht und eine hieß Abgang mit Grund. Und wenn man irgendwie die Bühne verlassen muss und eigentlich gibt's nichts, sondern so, oh schau mal, ein Fenster. Oder irgendwie so, was ist das? Ich muss gehen.
Drüben gibt's Champagner. Das war in dieser Fledermaus sehr schön von meiner Lieblingsregisseurin Guta Rau, dass der Chor immer wieder motiviert wurde, den Raum zu verlassen, dass Orlowski sagte, drüben gibt's Sangria oder drüben gibt's Raclette. Und der ganze Chor, yeah! Das war so geil. Und irgendwann konnte man auch drüben gibt's und die, egal, wir gehen einfach.
Gehen einfach, ne? Wurscht.
Ja. Max, du singst gerne Operette auch. Ne?
Das ich kann, liebe ja. das.
Du bist eigentlich die geborene Operettenkönigin.
Ich hätte so Spaß daran, aber sowohl Oper als Operette singe ich ja leider sehr wenig. Ich bin irgendwie viel, viel, viel mehr im Konzert unterwegs.
Das müssen wir ändern.
Aber gerade so dieses Rampensau-Dasein macht ja, schon ne? echt Spaß.
Hast du auch Improvisationstheater mal gemacht?
Extra jetzt. Nicht aus Versehen.
Nicht, okay. Extra. Nee, ich meine, hast du dich mal an einem Kurs angemeldet? Ich habe das mal gemacht. Das ist der Oberhammer.
Nee, das habe ich leider nicht gemacht. Also ich habe irgendwie viel bei Michael Hampe gelernt. Mhm. Wow, aber das toll, ist natürlich toll. Wirklich alte Schule und
das
nicht sehr viel Improvisation.
Ich spiele jetzt. Ne?
Ja, vor allem ist es... Warum öffnest du die Tür jetzt? In einem Takt kommt die Modulation nach C-Dur.
Ja, das ist noch. Ich denke mir so, ich wusste gar nicht mal, dass das C-Dur ist. Ja. Das.
Aber eigentlich hat er ja recht, ja, weil ja, du ja. hast ganz oft schon in der Musik eigentlich eine Motivation für eine Geste ja, oder ja, für ja. eine Handlung. Ja. Ich finde das natürlich großartig, wenn das aufeinander trifft, aber ja.
Wir haben hier bei Classic Doppio eine Rubrik, die heißt Classic Doppio Speeds.
Oh Gott.
Es ist einfach. Ich werde dir gleich Namen oder Begriffe sagen und du darfst sie nur mit einem Wort, einem Ausdruck, einem Geräusch kommentieren.
Wie gut, dass ich keine blonde Sopranistin mehr bin.
Da wäre so...
ich rufe mal kurz meine Agentin an.
Wer war Franz Schubert? Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Classic Doppio Speed. Franz Schubert.
Heimweh.
Johann Sebastian Bach.
Stimmhygiene und Seelenpflaster.
Drei Wörter.
Ja. Nein, mit Bindestrich.
Du warst mal eine blonde Sopranistin.
Bindestrich Stimmhygiene Seelenpflaster.
Deutsche Bahn.
Verspätung.
Koffer.
Kleiderschrank.
Pianist.
Duopartner.
Lied.
Herzblut.
Agentur. reicht auch.
Mutterersatz.
Fans.
Japan.
Zugabe.
Freiheit.
Was ist deine Lieblingszugabe? Hast du ein Standardstück?
Es kommt natürlich auf das Repertoire an, was ich davor gesungen habe. Aber wenn es mit Schubert zu tun hat, dann immer wahnsinnig gerne im Abendrot. Mm. Das liebe ich als Zugabe. Oder wenn es was Schnelles sein soll und auch Schubert, dann bei dir allein. Das finde ich auch eine super Zugabe.
Okay. Das kenne ich gar nicht.
Das ist schön, das ist toll.
Entdeckst du noch Schubert-Lieder, die du noch nicht gekannt hattest?
Ja.
Also für dich? Ja.
Absolut, finde ich auch total toll. Also ich finde, man sollte sich auch als Sänger zur Aufgabe machen, gerade wenn man mehrere Schubert-Lieder in einem Liederabend singt, immer ein paar Unbekannte unterzumischen.
Absolut.
Weil es werden immer die gleichen 20, 30 Lieder gesungen.
Ja.
Und es gibt über 600. Also
ja.
Und keins davon ist schlecht bei Schubert.
Es gibt so viele Strophenlieder, wunderschöne. Kürzlich habe ich Der Traum gesungen. Fünf Strophen, eine schöner als die andere. Also
zum Auswendiglernen eine Katastrophe.
Aber es ist so ein Schatz, ne?
Ja.
Also, wo ich mir dann auch dachte, Ineas, warum hast du jetzt einfach 50 Mal schon gar nie mitgesungen? Mhm. Ich liebe gar nie mit, aber es gibt halt so vieles noch zu entdecken.
Kennst du das Lied im Grünen von Schubert?
Ja, natürlich. Ja. Das ist aber endlos.
Das ist 7 Strophen.
Oh mein Gott. Und die modulieren.
Die modulieren genau. Es ist eben kein reines Strophenlied, aber doch ein Strophenlied.
Ich habe das beim Lucerne Festival gesungen und ich habe fast das ganze Programm habe ich auswendig im Kopf gehabt. Mhm. Und dieses Lied hat mir so Kopfschmerzen gemacht, dass ich dann im Publikum gesagt habe, singen Sie mal 7 Strophen Schubert mit Modulation auswendig und alle so, nehmen Sie ruhig
nehmen
die Noten.
Sie die Noten.
Aber das ist, und es gibt ja dann auch noch, zum Beispiel Dieskau hat es gekürzt gesungen.
Ja.
Ich habe dann immer diese Aufnahme gehört
und
dann war eine Strophe einfach nicht in meinem Kopf, auch vom Hören.
Aber hast du diese komische Strophe, die ist bei Peters drin und bei Bärenreiter nicht, irgendwas mit Kant und irgendwas?
Und habe gewandelt, ich weiß, was du meinst.
Da las ich als Knabe schon Blöbler und Kant und das ist so.
Ja, die ist eine merkwürdige Strophe.
Und ich glaube tatsächlich, die ist deshalb bei Bärenreiter nicht drin, weil Peters die dazu gedichtet hat und Schubert die gar nicht vertont hat.
Ja,
ist auch, also die sticht so raus.
Ich finde auch, ja. Das Magazin Gramophone beschreibt deinen Gesang als ideal.
Oh.
Ein riesiges Lob. Ich kann zustimmen. Was macht Lob mit einem eigentlich?
Ich arbeite immer noch daran, das annehmen zu können, weil ich neige doch immer dazu, Lob so wegzuwischen und bei Kritik zu denken, ja, wahrscheinlich hat er recht. Mhm. Es wäre so schön, das andersrum zu machen.
Ja, ja.
Und irgendwie bei Lob zu sagen, wahrscheinlich hat er recht, und bei Kritik zu sagen, ach, Blödsinn.
Ja,
aber
ja.
Ich glaube, dass sehr viele Künstler das so haben, dass sie eigentlich bei negativen Dingen, die bleiben viel mehr hängen als die positiven.
Mhm. Ja.
Aber ich freue mich natürlich tierisch über jedes Lob.
Hast du dir über die vielen Jahre auch einen Panzer wachsen lassen gegen negative Kritiken?
Ja, das muss, glaube ich, sein. Das geht nicht anders. Der ist immer wieder auch durchlässig. Und es kommt auch sehr, ich finde, es kommt erstens auf die Tagesform an, in dem Moment, wie es einen erwischt sozusagen.
Ja.
Aber auch, ob man selber schon diese Kritikgedanken für sich hatte und sozusagen erkennt irgendwie, ah Mist, ich bin eigentlich ertappt. Er hat ja recht, verdammt nochmal.
Ist interessant, ab und zu braucht man auch Abstand dazu,
ja,
zu so einer Kritik.
Genau. Und ich glaube ganz ehrlich niemanden, der sagt, ich lese meine Kritiken nicht.
Nee, alle
also,
lesen sie.
Ich google sie jetzt nicht direkt, dass ich irgendwie immer sage, oh, was gibt's an neuen Kritiken oder so. Aber also das meiste wird mir dann doch entweder zugeschickt oder zugemailt oder ich finde es bei Instagram oder so. Also da muss man ja mit absoluten Scheuklappen durch die Welt gehen, dass man keine Kritiken über sich wahrnimmt.
Ich habe einmal ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt. Das war direkt nach dem Studium. Da habe ich in Potsdam gesungen, bei den Musikfestspielen Potsdam.
Mhm.
Und das war, ich habe gefunden, ein sehr schönes Konzert. Und dann saß ich noch am Flughafen Tegel, war das. Bin dann, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo hingeflogen, zum nächsten Konzert wahrscheinlich. Und habe eine Google Alert Message bekommen. Eneas Hum Lautenrezital in Potsdam. Und ach, cool, ne? Hab angehört. Und das war eine Radiokritik. Und es war so ein Zerriss.
Oh nein.
Und zwar wirklich, also so richtig böse. Von wegen irgendwie, man sollte gar keinen Ticketpreis verlangen für ihn. Und richtig böse.
Boah.
Und dann habe ich mir es nochmal angehört. Und dann hat er aber ganz viele Sachen gesagt. Also Stücke gesprochen, die ich gar nicht gesungen habe.
Hä?
Also das Programm wurde nämlich mal veröffentlicht und dann aber verändert.
Ach, der war gar nicht da.
Der war gar nicht da.
Ja.
Und der Lautist, über den er gesprochen hat, der war auch nicht da, weil es wurde auch der ausgewechselt, der musste absagen.
Eieiei.
Und das war aber dieser erste Schock.
Ja.
Und weil das ja online war, war so tief und es hat mich so gekränkt, dass ich seitdem... Ich probiere es nie unmittelbar nach dem Konzert zu lesen. Auch so Blogs kommen ja oftmals super schnell. Also du hast Premiere, trinkst ein Champagner und dann kommt schon, Herr Hum hat eine schlechte Höhe. Oder, oder die Höhe ist gut, die Mittellage nicht.
Irgendwie besonders ist, schlimm, sowas zu lesen, direkt bevor man dann das gleiche Stück nochmal
noch
singt.
Einmal.
Weil dann kommt einem das in dem Moment in den Kopf, das ist so gefährlich.
Ja,
ich meine, ich habe dir ja auch vorgestern diese eine Kritik über mich geschickt. Die habe ich auch nur zum Lachen gefunden. Sie war eigentlich auch fantastisch, die Kritik.
Ja.
Und es stand eben... Ich habe einen Liederabend in Oberbayern gesungen und es stand dann darin, dass obwohl ich doch sehr deutlich und verständlich gesungen hätte, sei der Text im Dialekt sehr schwer zu verstehen gewesen. Und sie haben, was ist jetzt in Oberbayern der Dialekt, bayerisch oder hochdeutsch?
Ja, genau. Nee, also ich habe dich immer als enorm textverbundene Sängerin empfunden. Und da wollte ich dich auch fragen, wie erarbeitest du diese Texte, die wir singen? Weil wir singen ja keine Alltagssprache. In keiner der Sprachen, in der wir singen, ist das alltägliche Sprache. Wie pflegst du diese Sprache? Wie arbeitest du daran?
Ja, das stimmt. Das ist, finde ich, auch eine der schönsten Aufgaben als Sänger, sich so mit dem Text und mit der Sprache auseinanderzusetzen.
Mhm.
Und eben auch das, was uns von allen anderen Musikern unterscheidet, dass wir diese Dimension noch haben. Und ich glaube allgemein eben dieses nicht alltagssprachliche Deutsch zum Beispiel, was wir singen, zu pflegen, ist unabhängig vom Singen und vom Erarbeiten einer bestimmten Partie schon wichtig.
Mhm.
Also ich habe eine heißgeliebte Ausgabe des Grimmschen Lexikons zu Hause, das erste deutschsprachige Lexikon, eben der Gebrüder Grimm, wo ganz viele alte Worte drin sind, die es heute im Duden zum Beispiel gar nicht mehr gibt.
Ja.
Und selbst wenn man meint, dass man weiß, was etwas bedeutet, auch aus Liedern oder so, Dinge, die man nicht so oft verwendet, keine Ahnung, der Lenz oder an den Fluren, wo nicht die Diele mit gemeint ist, sondern die Ufer oder die Natur.
Ja.
Solche Geschichten. Oder der Äther.
Ja, oder, das ist auch ein Wort.
Auch so ein Wort. Natürlich, wenn man das oft gesungen hat, meint man zu wissen, was gemeint ist. Aber nochmal nachzulesen, wo ist die Wurzel dieses Wortes und was, wie ist die Entstehung, wie wird es verwendet oder wurde es verwendet, das finde ich unglaublich spannend, weil dann so viele Bilder im Kopf aufploppen dazu. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, was Textverständlichkeit angeht, gar nicht einzeln jetzt über spuckende Konsonanten oder Vokale nachzudenken, sondern so in der Textbedeutung drin zu sein, dass man so mit diesen Farben spielt, die ein Wort lautmalerisch beschreiben, dass selbst wenn ich das Wort nicht perfektest artikuliere über die Farbe, sich dann doch überträgt, was gemeint ist.
Ja, meine Lehrerin Edith Wiens hat immer gesagt, dass so etwas wie, wenn man das Wort blau singt, muss man wissen, dass irgendwie blau ist die Farbe der Mutter Maria auch. Mhm. Dass man eigentlich diesen erweiterten Sinn der Sprache, dass das auch knistert sozusagen.
Genau.
Und das, finde ich, ist eine riesige Aufgabe, an der man ja nie fertig ist. Also ich sitze,
Gott sei Dank,
wo wir jetzt hier sitze ich offen mit meinen Klavierauszügen oder was und lese noch einmal und lese, was die anderen sagen und probiere irgendwie das zu betonen in meinem Kopf.
Genau.
Liest du deine von Liederabenden die Texte laut auch durch? Es gibt ja viele Sänger, die machen das. Also die sprechen die Texte. Das machst du
auch? Das mache ich auch, allerdings nicht sozusagen in einzelnen Phasen, dass ich sage, erst lese ich nur den Text, dann singe ich, sondern ich mache es immer wieder zwischendurch und auch mal nur einzelne Sätze, an denen ich mich gerade dann irgendwie auch technisch irgendwie auseinandersetze. Immer wieder im Wechsel, weil ich das auch sehr spannend finde. Oder auch, wenn ich Töne neu lerne, je nach Komponist, zum Beispiel bei Hugo Wolf, sind die Melodien so nah an den Sprachmelodien dran. Und wenn ich die Gedichte gesprochen habe, dann habe ich die Töne schon fast gelernt.
Ja.
Ich brauche es nur noch sozusagen auf altmodische Art, wie so diese Schauspieler Anfang des 20. Jahrhunderts gesprochen haben, vergrößern sozusagen den Tonumfang und dann bin ich schon in Hugo Wolfs Melodie.
Ich finde sowieso, der Liederschatz von Hugo Wolf ist etwas vom interessantesten für uns Sänger, weil es, wie du sagst, so nahe an der Sprache ist. Es ist so eine bereichernde Aufgabe, sich damit zu beschäftigen.
Absolut. Das war ganz lange mein Lieblingsliedkomponist. Ich habe zu Beginn meines Studiums schon mehr Hugo Wolf als Schubert gesungen gehabt und musste das sozusagen erstmal wieder umdrehen.
Ja. Ich habe mit Hugo Wolf immer so ein bisschen Mühe gehabt im Studium. Es war mir irgendwie zu... Da hat so eine gewisse Trockenheit auch. Also Nimmersatte Liebe zum Beispiel. Ich weiß noch, ich habe mit Edith Wiens Stunden an diesem Lied gearbeitet und ich habe es nicht kapiert. Und jetzt erst habe ich angefangen zu denken, boah, das ist wirklich ein unglaublich dankbarer Komponist. Auf meiner Debüt-CD waren Hugo Wolf Jugendlieder, aber die haben praktisch nichts mehr. Also das ist so früh, der hat sich dann wirklich weiterentwickelt.
So wie früher Strauss auch oder so. Ja, das ist einfach gar nicht das, wofür man den Komponisten kennt später. Ja. Ne? Aber gerade das ist ja auch spannend. Dann empfindet man auch diese Entwicklung. Das hatte ich auch heute in dem Seminar über Brahms, in dem ich saß, wo auch eine ganz berühmte Musikwissenschaftlerin, die Beatrix Borchert, sagte, es ist absoluter Blödsinn zu sagen, die Stimme der Brahms-Zeit. Ja, welcher Brahms denn? Der 20-jährige Brahms,
richtig,
der 40-jährige, der 60-jährige?
Ja.
Wir entwickeln uns alle so sehr im Leben. Und dieses Label aufzudrücken, das ist Brahms oder das ist Wolf oder das ist Strauss, das stimmt einfach nicht.
Die Instrumente, die hatten, sind ja auch so anders gewesen. Noch ein Klavier damals war ganz anders gestimmt. Das Holz, alles war anders.
Ja,
ne?
Genau.
Du bist auch eine Sängerin, eine Musikerin, die der neuen Generation immer wieder etwas weitergibt. Du gibst auch Meisterkurse. Was ist etwas, was du der jetzigen Generation, die jetzt an den Hochschulen gerade jetzt im Herbst ihr Studium begonnen haben, was möchtest du denen weitergeben fürs Sängerleben?
Also als erstes würde ich sagen, man muss sich sehr genau überlegen, ob man diesen Beruf wirklich ausüben möchte. Und ich meine das gar nicht böse oder ausschließlich negativ. Aber wenn man wirklich sich nicht vorstellen kann, irgendetwas anderes mit genau der gleichen tiefen Befriedigung zu machen wie das Singen, dann ist man richtig. Wenn man sich vorstellen kann, mit etwas anderem exakt gleich glücklich zu sein und das nicht zu vermissen, ich bin dafür, dass man dann das andere macht. Weil dieser Beruf doch so unglaublich intensiv und immer wieder auch anstrengend ist, dass man wirklich sich hundertprozentig sicher sein muss, dass das der Weg ist, den man wählen möchte. Und das ist leicht gesagt, vor allem zu Beginn eines Studiums, weil man das da nur aus der Theorie empfinden kann. Und man rutscht dann erst nach und nach immer tiefer in diese Bubble hinein. Aber ich glaube, es schadet nicht, sich diese Frage am Anfang ganz, ganz klar und so objektiv wie möglich zu beantworten.
Dieser Beruf nimmt sehr viel von allen und gibt auch viel natürlich zurück. Ja. Aber ich glaube, der Prozess vom Nehmen ist stärker.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist, würde ich sagen, der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, sich nicht zu sehr verunsichern zu lassen, gerade in der heutigen Zeit mit so mannigfaltigen, verschiedenen Einflüssen von allen Seiten. Mhm. Es gibt ja nicht mehr so wie früher, irgendwie vor 100 Jahren, man hatte einen Lehrer, der hat gesagt, das ist richtig, das ist falsch, dann hat man das so gemacht und das war dann gut und dann ist man vielleicht noch zu einem anderen Lehrer gegangen. Aber heute, du schaust dir 5 YouTube-Videos und 10 Tutorials an, jeder sagt was anderes und du kannst dich gerade als junger Mensch sehr leicht verunsichern lassen. Mhm. Deswegen glaube ich, es ist sehr wichtig, wenigen Menschen zu vertrauen, aber denen dafür ohne Wenn und Aber. Und klug zu wählen, sehr auf sein Bauchgefühl zu hören, wem man vertraut. Mhm. Und dann aber auch wirklich dabei, mal eine Weile zu bleiben. Mhm. Also nicht zu viel hin und her zu meandern. Das ist so dieses Selbstoptimieren. Ich probiere mal das und dann probiere ich noch das. Mhm. Natürlich muss man viel ausprobieren, aber nicht alles gleichzeitig, weil dann kann man nicht in die Tiefe gehen.
Und vor allem beim Singen, es ist ja auch alles dann am Körper direkt.
Genau.
Ich habe jetzt nie Klavier studiert in dem Sinne, aber wenn jetzt die Handstellung mal kurz so ist oder so, stelle ich es mir ein bisschen einfacher, es abzulegen vor, als bei uns, wenn jemand mal in deiner Atmung was sagt, was dich vielleicht wirklich behindert an einem guten Atemvorgang, ist es schwer, das wieder loszuwerden.
Ja, außerdem säst du ja wirklich erstmal und bevor das dann wächst, also den Samen in die Erde zu pflanzen und dann muss man ja nochmal warten, bis daraus was erwächst. Ja. Und wenn man da ungeduldig ist und dann schmeißt man in das gleiche Blumenbeet noch 10 andere Blumen rein, dann machen die sich gegenseitig kaputt und es kommt nichts raus. Mhm. Und deswegen glaube ich, diese Geduld und dieses Vertrauen, Dinge nacheinander auszuprobieren und auch in dieser unglaublich schnellen Zeit darauf zu vertrauen, ich habe auch die Zeit als junger Sänger. Ich meine, wir beide haben es anders erlebt, aber eigentlich, meine Güte, man muss doch nicht mit 25 alle großen Partien irgendwie schon sehen. Ist doch nicht nötig. Die Stimme ist sowieso erst mit Ende 20 ausgewachsen.
Ja. Was wäre das letzte Lied, was du gerne singen würdest, wenn du eines auswählen könntest?
Das ist schwer, das ist wahnsinnig schwer. Ist auch die Frage, muss ich das dann technisch noch singen können als alte Frau?
Nein. Es gibt eine wunderbare YouTube-Aufnahme von Erna Berger, wo sie Schubert im Abendrot singt. Im hohen Alter, ich glaube, sie ist 85. Mhm. Es ist wunderschön. Ja. Und es ist alt. Es ist eine alte Stimme.
Ja.
Hast du ein Lied, was du gerne zuletzt?
Ja, also tatsächlich wäre Im Abendrot auch sehr weit oben für mich. Oder Nacht und Träume.
Oh, ja.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder auch Hugo Wolfs Verborgenheit.
Nicht. Oh, das lass, ist, oh Welt, oh lass.
Das ist eigentlich das perfekte letzte Lied, oder? Meine Wonne, meine Lust.
Das ist wirklich ein... Es ist immer so ein Danke-Lied, oder?
Dank.
Danke, dass du bei Classic Doppio warst. Das war ein wunderbares Gespräch. Ich glaube, wir konnten alle nochmal tiefer in deine Musikerseele hineinschauen und auch deinen Humor, deinen großen Humor nochmal kennenlernen. Wir haben hier wirklich leckeren Kaffee getrunken von der Berliner Röststätte und der Kaffee heißt Sinfonia, oder?
Das ist doch perfekt. Jetzt müssen die aber auch noch einen Kaffee machen, der Lied heißt.
Lied, Melodie.
Melodie. Aber dann sind es nur französische Lieder. Die
aber du hast das Copyright dafür.
Ich bin zufrieden, wenn man mir einmal im Monat eine Packung kostenlos schickt.
Okay. Wir enden diesen Podcast aber immer mit Humor, weil ich der Meinung bin, dass wir in der heutigen Zeit, wo wir mit so vielen negativen Sachen belästigt werden, was das belästigt, es prasselt auf uns ein, wenn wir das Handy öffnen, dass wir uns doch auch viel mit Traurigkeit beschäftigen.
Stimmt.
Und daher möchte ich, dass wir hier auch lachen, das tun wir sowieso in diesem Podcast. Und ich überlasse dir das letzte Wort. Und vorher möchte ich mich bei unserem wunderbaren Publikum online bedanken. Ich kriege so viele Nachrichten, E-Mails auf Instagram, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr euch bei jedem Gast immer wieder einfach erfreut, dass der Gast, die Gästin hier wart. Unterstützt uns, teilt uns, liked uns, folgt uns. Und falls ihr uns sogar noch mehr unterstützen wollt, wir haben eine Steady-Seite, wo ihr ein Paket auswählen könnt und monatlich einen kleinen Betrag an uns überweisen könnt, damit wir diesen Podcast weitermachen. Vielen Dank dafür. Danke an die Berliner Röststätte für den leckeren Kaffee.
Genau, vielen Dank.
Und jetzt bereite ich mich vor auf etwas Lustiges.
Oh Gott, aber kein Druck. Also ich musste gerade eben tatsächlich daran denken, als du deine Geschichte erzählt hast von dem gerissenen Kostüm. Mir ist mal etwas Ähnliches passiert im Konzert tatsächlich. Ich hatte mit dem Freiburger Barockorchester ein riesiges Oratorium aufgeführt von Telemann. Das dauert irgendwie 3 Stunden und der Titel verrät schon, dass es lang wird. Irgendwie das selige Sterben und Auferstehen unseres heiligen Herrn Jesus Gott. Christus am Kreuze. Und ich dachte irgendwie, okay, so ein Barockoratorium, ich ziehe auch mein großes Barockkleid an, so mit schwerem schwarzer spanischer Spitze und goldenem Rock darunter, der so durchfunkelt. Und damit das so richtig schön steht, habe ich meinen lieben alten siebenlagigen Taftunterrock darunter gezogen, den ich auch wirklich also schon zigfach geflickt habe. Der sieht furchtbar aus wie ein Putzlappen, aber er funktioniert und man sieht ihn ja auch auf der Bühne nicht. Ist ja ein Unterrock.
Ja.
Und der hat einen Klettverschluss oben, was toll ist, weil man eben je nachdem, wie viel man gegessen hat, ihn unterschiedlich einstellen kann. Und dann kommt eine Arie mit Da Capo und für das Da Capo hatte ich mir so wahnsinnige Verzierungen ausgedacht, eine große Kadenz und eigentlich geht die Stelle irgendwie erstaunet, fast wie mit Staunen bei Haydn und ich habe irgendwie zum hohen C rauf erstaunet, 2 Oktaven runter und auf dem erstaunet platzt mir der Unterrock. Und in dem Moment, wo ich das Nerd singe, rutscht er mir in die Kniekehle.
Oh mein Gott.
Und ich habe es gespürt. Man konnte es nicht sehen, weil es unter dem Kleid war.
Ja.
Aber ich dachte, verdammt, ich bin gefesselt. Ich komme hier von der Stelle nicht mehr weg, weil der hängt mir in den Kniekehlen.
Nein.
Und ich musste irgendwie dann so mit ganz, ganz kleinen Trippelschrittchen zu meinem Stuhl zurück. Und habe dann die ganze restliche Hälfte des Konzerts überlegt, wie komme ich gleich von der Bühne runter?
Ja.
Wie komme ich zum Verbeugen und wieder zurück?
Und dann, stehst einfach da.
Und dann habe ich irgendwie beim Verbeugen schwungvoll mich zum Orchester gedreht, unter mein Kleid gegriffen, diesen Unterrock so hochgebauscht irgendwie zum Orchester hin. Bin die Bühne runter, gemeinsam mit auch dem Konzertmeister, der das Ganze auch mitgeleitet hatte. Und habe nur zwischen den Verbeugungen diesen Unterrock unterm Kleid rausgezogen und die Treppe runtergepfeffert und dieser ungläubige Blick des Konzertmeisters, der irgendwie sieht, wie ich mir das Kleid hochziehe bis zur Hüfte, den Rock rausreiße und wieder grinsend auf die Bühne zurückgehe. Das werde ich nie vergessen.
Und hast du den jemals wieder getragen, diesen Unterrock?
Ich trage ihn immer noch.
Okay.
Ich trage ihn jetzt seit irgendwie fast 20 Jahren. Und er ist jetzt einfach noch mehr geflickt. Und es gibt jetzt noch eine Sicherheitsöse zusätzlich zu dem Klettverschluss.
Wunderbar. Wir beenden also dieses Gespräch mit Unterröcken. Danke, dass du hier warst. Das war eine große Freude.
Danke, dass ich dabei sein durfte.